ඇසිස් අයින්ස් ඔවස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්ඌරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 12. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Sri Unun, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident schloss das dreiseitige islamische Gelehrtentreffen. Indonesien und Brasilien werden die Implementierung der strategischen Partnerschaft intensivieren. Indonesien lud Brasilien ein, an der Unser-Ozean-Konferenz auf Bali teilzunehmen. Indien ist ein potenzieller Markt für indonesischen Tourismus. Das Dampf- und Gaskraftwerk PLTGU Jawa II wird in Kürze in Betrieb sein. Das Kulturfestival Biak Munara Wampasi. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat am Freitagsabend, den 11. Mai 2018, im Präsidentschaftspalast in Bogor West Java das dreiseitige indonesisch-afghanisch-pakistanische-islamische Gelehrtentreffen geschlossen. Das indonesische Volk hoffe, dass der Frieden in Afghanistan demnächst verwirklicht werden könne, damit das afghanische Volk kein Leid und keinen Konflikt mehr erfahre, sagte Yusuf Kalla in seiner Rede bei dem Schluss des Treffens. Vizepräsident brachte auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass alle Interessenvertreter in Afghanistan weiter darum sich bemühen werden, den Konflikt zu lösen, um den Frieden zu verwirklichen. Die Muslime in Indonesien machen sich den Sorgen um die anderen Muslime in den Konfliktsländern. Der indonesischen Grundverfassung UUD 1945 nach muss das indonesische Volk dabei aktiv mitwirken, um den Frieden in der Welt zu verwirklichen. Deshalb unterstütze Indonesien immer die Friedensbemühungen, vor allem die in Afghanistan, sagte Yusuf Kalla weiter. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wollte am Freitag, den 11. Mai 2018, im Hotel Novotel in Bogor West Java ein bilaterales Treffen mit dem brasilianischen Außenminister Aloysio Nunes Ferreira durch. Bei dem Treffen stimmten die beiden Außenminister darin überein, die Implementierung von der strategischen Partnerschaft zu intensivieren, um die bilaterale Beziehung zu stärken. Die strategische Partnerschaft beider Länder wurde seit dem Jahr 2008 in Kraft getreten. Dies teilte Ministerin Marsudi nach dem Treffen der Pressemit. Actuality Insert Sabtu dari EGI judulnya Indonesia-Brasil intensifkan implementasi strategic partnership. Ministerin Retno Marsudi Fugte Hinzu, der Handelstrend zwischen Indonesien und Brasilien sei im Jahre 2017 abgesunken. Außenministerin Retno Marsudi brachte deshalb ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der Handel zwischen Indonesien und Brasilien durch die Intensivierung der Implementierung der strategischen Partnerschaft wieder sich entwickeln könne. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi lud den brasilianischen Außenminister Aloysio Nunes Ferreira ein, der Unser Ocean Conference bei Chuan. Die Unser Ocean Conference wird am 29. und 30. Oktober 2018 in Bali stattfinden. Indonesien und Brasilien stimmten auch darin überein, während der internationalen Konferenzen und Foren, an denen die beiden Länder teilnehmen, das bilaterale Treffen zu intensivieren. Dies teilte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi am Freitag, den 11. Mai 2018 in Bogor West Java bei dem bilateralen Treffen mit dem brasilianischen Außenminister mit. Haryanto fügte hinzu, insgesamt werde PLT GU Jawa II 100 Megawatt Strom herstellen. Das Kraftwerk wurde von Mitsubishi Corporation und PT Wasa Mitra Engineering gebaut. Die Energie kommt aus einer Gasturbine oder 2x 300 Megawatt und einer Dampfturbine 1x 200 Megawatt. Die Entwicklung dieses Kraftwerks wird von der Haupteinheit der PLN West Javas überwacht und von der PLN Implementierungseinheit des Kraftwerkes West Javas Projekt 2 durchgeführt. Der Projektentwicklungsvertrag ist seit dem 23. November 2016 im Wert von 440 Millionen US-Dollar gültig. Das Dampf- und Gaskraftwerk PLTGU Jawa II ist die Verwirklichung von 35 Megawatt Strominfrastrukturbauprojekten mit einer neuen Übertragungsleitung mit 46.000 Kilometer Stromkreis. Die Bezirksregierung von Biak Numfor auf Papua und die Unternehmer im Tourismusbereich laden die ausländischen Touristen ein, vom 1. bis 4. Juli 2018 das jährliche Kulturfestival Biak Munarawam Pasi zu besuchen. Die ausführende Bezirksleiter von Biak, Markus O. Mans Nembra, teilte am Donnerstag, den 10. Mai 2018 in Biak der Presse mit, dass das Kulturfestival Biak Munarawam Pasi zu den jährlichen Veranstaltungen des Indonesischen Tourismusministeriums gehöre, um den Tourismus auf der Insel Biak zu fördern. Die Bezirksregierung von Biak Numfor, die staatseigene Firma für die Verwaltung der Flughäfen PT Angkasa Pura I und die Assoziation der Reisebüros haben eine gemeinsame Werbung für das Kulturfestival Biak Munarawam Pasi 2018 durchgeführt, um mehrere ausländische Touristen anzulocken. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 12. Mai 2018. Auf Wiederhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Der erste Bericht kommt aus dem Bezirk Wonosobo in der Provinz Zentral Java. Das Kommunikations- und Informatikamt des Bezirks Wonosobo in Zentral Java arbeitet mit der Indonesian Statistikbehörde BPS zusammen, um die Qualität der Verwaltung und Präsentation von sektoralen Statistikdaten in jeder Organisation der regionalen Apparate OPD zu verbessern. Die Leiterin des Informatikamtes, Sulistiani, am Rande der technischen Leitlinien für das Management Statistikdaten in der Halle der Abteilung für Kommunikation und Informatik, sagte am Dienstag, den 8. Mai 2018, dass sektorale Statistiken für jede OPD ein wichtiges Produkt sind. Also, es braucht die Bereitschaft und die Verpflichtung, ernsthaft zu verwalten. Jede OPD und Regierungsbehörde hat ihre eigenen Besonderheiten in der Vielfalt der Daten gegenüber dem Ansatz bei der Bereitstellung von Daten und Informationen für die Planung. Die Statistikbehörde BPS konzentriert sich mehr auf grundlegende Statistiken, die makro- und sektorübergreifend sind, um das formelle und informelle Datenforum zu bilden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, die weitere Information kommt aus Sanggau-West, Kalimantan. Die Wahlüberwachungskommission West Kalimantans arbeitet mit dem Islamischen Gelehrtenrat Indonesiens, MUI von West Kalimantan, zusammen, um die gleichzeitige Durchführung der Gouverneur-, Bürgermeister- und Bezirksleiterwahlen 2018 zu überwachen und zu beobachten. Dies soll dazu dienen, direkte, allgemeine, freie, ernsthafte und gerechte Wahlen mit stärker Integrität zu verwirklichen. Dies sagte der Leiter des Wahlbüros West Kalimantans, Ruherman Shah, als er am letzten Dienstag, den 8. Mai 2018, die Sozialisierung über die Mitwirkung bei der Überwachung der Wahlen in Sanggau eröffnete. Ruherman Shah sagte, dass die Beteiligung von religiösen Organisationen wie MUI sehr wichtig ist, um mögliche Verstöße zu vermeiden und Wahlen zu betrügen, wie die Sara Politisierung. Die Wahlüberwachungskommission West Kalimantans war einerseits der Ansicht, dass die Beteiligung von Religionsgemeinschaften bei der Überwachung der Wahlen sehr wichtig sei, damit die Wahlen die Integrität haben. Auf der anderen Seite sagte MUI-Sekretär von West Kalimantan, Zulkifli, dass MUI die Mission erfüllt, das Leben einer guten und friedlichen Gesellschaft zu verwirklichen. MUI unterstützt die Bemühungen der Wahlüberwachungskommission, die gleichzeitige Durchführung der regionalen Oberhäupterwahlen in West Kalimantan durch eine partizipative Aufsicht in Qualität und Integrität zu realisieren. Die letzte Information kommt aus Bandung, West Java. Die Indonesische Universität für Erziehung, UPI, vergibt am Dienstag, den 8. Mai 2018, in der Provinz Gyeongsangbuk-do, Südkorea, am Sanusi-Gebäude des UPI in Bandung, West Java, einen Doktortitel in Sportpolitik. Der Leiter des Promoter-Teams, Professor Fuad Abdul Halim, sagte, dass der Titel verliehen wurde, weil Kim Kwan-yong als geeignet angesehen wird, den Sport in der Region gut zu entwickeln. Darüber hinaus war in der Zusammenarbeit zwischen der Provinz West Java und der Provinz Gyeongsangbuk-do seit 2010 im Sportbereich sehr verdienstvoll. Hat auch intensiv und kontinuierlich mit vielen Interessengruppen in West Java trainiert und Sportleistungen verbessert, indem UP-Dozenten und Studenten einbezogen hat. Darüber hinaus sagte Gouverneur von West Java, Ahmad Heriawan, der auch an der Veranstaltung teilgenommen hat, dass Kim Kwan Yong tatsächlich den Titel verdient. Gouverneur Ahmad Heriawan hoffte jedoch, dass die Zusammenarbeit bei den Regionen in anderen Bereichen wie Technologie und Landwirtschaft wachsen wird. Während seiner Rede gab Kim Kwan Yong zu, dass stolz darauf ist, den Doktortitel, Ehrentitel zu erhalten. Sagte auch, dass obwohl Umwelt und Kultur unterschiedlich sind, Sport eine Brücke der Kommunikation und der Vereinigung sein kann. Deshalb hoffte Kim Kwan Yong, dass diese Zusammenarbeit wieder wachsen wird. Es ist eine Ehre für ihn, als erster Koreaner den Titel zu erhalten. Der Ehrentitel von der Indonesischen Erziehungsuniversität ist der größte und beste in Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit Konrad Jusse. Am 12. Mai 1941 baute Konrad Jusse Z3, den ersten funktionsfähigen Computer der Welt. Konrad Jusse wurde als Sohn von Maria und Emil Jusse geboren. Konrad Ernst Otto Jusse war ein deutscher Bauingenieur, Erfinder und Unternehmer. Mit seiner Entwicklung der Z3 im Jahre 1941 baute Jusse den ersten funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten Computer. Jusse hat sich selbst als Bummelstudent bezeichnet. Als 17-jähriger studierte an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg, wechselte dann zur Architektur und sich zum Bauingenieurwesen. Zwischendurch arbeitete fast ein Jahr lang als Reklamezeichner. Schon früh entdeckte seine Vorliebe für Technik und Kunst. 1935 schloss Jusse sein Ingenieurstudium mit einem Diplom ab. Danach arbeitete zunächst als Statiker bei der Hessel Flugzeugwerke AG in Schönefeld bei Berlin. Im Jahre 1946 gründete Jusse ein Computergeschäft, Estel Z4 Heer. Dieser Computer wurde dann der zweite kommerzielle Computer, der im Jahre 1950 von ETH Zürich gemietet wurde. Wegen des Zweiten Weltkrieges wurden viele Werke von Jusse in den USA und in Großbritannien nicht vermerkt. Am 12. Mai 1991 ereignete sich die Trisakti-Tragödie in Jakarta. In dieser Tragödie schossen einige Polizisten auf vier Studenten der Privatuniversität Trisakti in Jakarta, als alle indischen Studenten von verschiedenen Universitäten demonstrierten, um den indischen Präsidenten Suharto von seinen Posten zurückzutreten. Mindestens vier Studenten von der Trisakti-Universität sind dabei ums Leben gekommen. Im Jahre 1998 erlitt Indonesien unter der Wirtschaftskrise, die von der asiatischen Finanzkrise beeinflusst wurde. Am 12. Mai 2008 ereignete sich das Erdbeben in Sichuan mit der Stärke auf 7,9 Richterskala. Das Epizentrum dieses Erdbebens liegt in Wenchuan, Sichuan, der Volksrepublik China. Dieses Erdbeben hat auch Bangkok, Thailand, geschüttert. Dabei sind mindestens 14.866 Menschen ums Leben gekommen. Dieses Erdbeben ist das größte Erdbeben in der Volksrepublik China nach dem Erdbeben 1976. Dabei sind 242.000 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Stunden nach diesem Erdbeben flog Jiabao, der Ministerpräsident, nach Wenchua. Dazu wurden 50.000 Soldaten geschickt, um die Rettung der Opfer zu unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute zum Thema Erhalten Pancasila und mit Pancasila den Staat schützen. Die junge Generation Indonesiens muss ein umfassendes Verständnis von Pancasila haben. Dies teilte der Leiter der Kommission 2 des Indonesischen Repräsentantenhauses DPR RI, Zainuddin Amali, im Parlamentsgebäude in Senayan, Jakarta, bei einer Anhörung mit dem Leiter des Präsidentschaftsstabs und Leiter der UKPPIP, Zainuddin Amali ist der Ansicht, dass ein umfassendes Verständnis von Pancasila unerlässlich ist, um den Herausforderungen der Globalisierung und der Einbeziehung transnationaler Gedanken zu begegnen. Daher ist die Existenz der Präsidialarbeitseinheit, der Pancasila-Ideologie, Entwicklung UKPPIP sehr wichtig, um sich den Herausforderungen dieser Ära zu stellen. Eine ähnliche Stellungnahme wurde von dem Mitglied der Kommission 9 des DPR Normansah Tanjung abgegeben. Während der Verbreitung der vier Säulen Pancasila, der Verfassung von 1945 des Einheitsstaates der Republik Indonesien und das Staatsmotto Bhinneka Tunggal Ika oder Einheit in der Vielfalt in Bogor, Westjava, bestätigte er, dass Pancasila das ständige Haus von allen Indonesiern sein sollte, die in ganz Indonesien leben. Er sagte auch, dass Pancasila in der Lage ist, negative Aspekte in dem Staat entgegenzuwirken. Er erinnerte daran, dass die zukünftigen Generationen Pancasila vollständig verstehen müssen. Der stellvertretende Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Usman Sabta, gab bekannt, dass sich an Pancasila zu erinnern und zu verstehen, jemand von seinem inneren Herzen und Verstand ausgehen muss. Dies drückte sich in der Vergesellschaftung der vier Säulen der Versammlung mit Hunderten von Kadern der Pancasila-Jugendorganisation im Hatz-Pilgerheim in Padang, West Sumatra aus. Wie von der Seite MPR RI an die Teilnehmer dieser Aktivität zitiert, erinnerte Usman Sabta daran, Pancasila weiterhin zu erhalten. Zuvor sagte Yudi Latif, Leiter der Arbeitsgruppe des Präsidenten der Pancasila Ideologie Pancasila UKPPIP, dass das Verständnis von Radikalismus bewältigt werden kann, wenn soziale Gerechtigkeit wirklich verwirklicht wird. Darüber hinaus hat Pancasila es beauftragt, in einer öffentlichen Diskussion zum Thema religiöser Radikalismus und seine Bedrohung des Einheitsstaates der Republik Indonesien. In Jakarta erklärte Yudi Latif, dass die Pancasila-Prinzipien die Wege zur Überwindung des Radikalismus umfassend interpretiert haben. Es besteht darauf, den Radikalismus nicht nur mit Symbolen der Toleranz, sondern auch mit den zu lösenden Grundproblemen zu überwinden. Der stellvertretende MDR-Vorsitzende Mahyudin sagte, dass es seit der Unabhängigkeit Indonesiens viele nationale Herausforderungen gegeben habe, wie auf der Seite mpr.go.id geschrieben. Es deckte Mahyudin, dass es immer Individuen und Gruppen gibt, die versuchen, die Ideologie des Pancasila zu stören. Ist dankbar, dass es heute den Geist verschiedener Elemente der Nation gibt, Pancasila in ganz Indonesien wieder zu verwirklichen. Betonte, dass alle Elemente der indonesischen Nation gemeinsam hart kämpfen und sich vereinen müssen, um alle Herausforderungen der Nation zu meistern. Nachdem es den Menschen Indonesiens gelungen ist, das Volk an die Spitze der Unabhängigkeit zu bringen, die frei, verein, souverän ist, streben alle gemeinsam nach Gerechtigkeit und Wohlstand. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen die einzigartige Tradition zum Seefischfang des Baju-Volksstamms Bapongka vor. Sie können unsere Sendung auf Kurzwelle 9525 kHz und über Livestream voinews.id/German hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Bajo ist ein Volksstamm, dessen Leben vom Meer nicht getrennt werden kann. Die Wohnsiedlung des Volksstamms ist sehr einzigartig, denn meistens liegen die Häuser auf dem Wasser. Damals wohnte der Volksstamm in Booten, den sogenannten Lepas. Zurzeit ist der Bajo-Stamm im ganzen Gebiet Indonesiens verbreitet. Die meisten wohnen auf Sulawesi. Dieser Volksstamm hat eine einzigartige Tradition zum Fischfang namens Bapongka. Diese Tradition verpflichtet sie, eine Reise in die Ferne zu machen. Babunka ist eine Tradition der Baju-Gesellschaft, die traditionelle Geräte zum Fischfang verwendet und die Meeresumwelt von der Umweltschädigung fernhält. Liebe Zuhörer, die Bajus segeln, um Geld zu verdienen oder nach Meeresprodukten in den anderen Gebieten oder Provinzen während einiger Wochen oder Monaten zu suchen. Sie fangen die Fische in Gruppen. Jede Gruppe besteht aus 3 bis 5 Booten und in einem Boot gibt es nur eine Person. Die Bildung der Gruppen wird sehr oft aufgrund der engen Beziehung durchgeführt. Normalerweise trifft eine kleine Gruppe sich mit anderen kleinen Gruppen in einem Fischerort. Zum Schluss bilden sie eine große Gruppe, deren Anzahl etwa 15 bis 20 Boote erreichen kann. Liebe Zuhörer, das traditionelle Boot Lepa wird mit Auslegern und Dächern von Sagobrettern ausgestattet. Im Allgemeinen fährt das Lepa-Boot mit einem Ruder, obwohl einige Boote jetzt mit Katinting-Maschinen ausgestattet werden. Wenn sie die Babunka-Tradition ausüben, bringen sie viele Nahrungsmittel wie Sagu und einige Geräte wie Ullampen, Wasserbehälter, Kochtopfe oder Kochgeräte und Besteck sowie die Ausrüstung für Schlafen und für Fischfang mit. Sie fangen nicht nur Meeresfische, sondern auch andere Seeprodukte, wie zum Beispiel Seegurken. Liebe Zuhörer, die Babunka-Tradition hat positive Auswirkungen für die Meereserhaltung, vor allem für die Korallenriffe, da der Baju-Volksstamm einfache Geräte zum Fischfang benutzt. Bei dieser Tradition hat der Volksstamm einige Tabus, die beachtet werden müssen. Er ist davon überzeugt, dass dies die Fangprodukte des Meeres beeinflusst. Es darf nicht in das Meer weggeworfen werden. Dabei handelt es sich vor allem um Reiswasser, Holzkohle, Kaffeesatz, Chiliwasser, Ingwerwasser, Orangenschalen und Küchennasse. Wenn man den Reis wäscht, wird das Abwasserwasser im Boot aufgenommen und erst weggeworfen, nachdem das Boot am Festland vor Anker gegangen ist. So ist auch mit der Holzkohle und dem anderen Müll nach dem Kochen und Essen. Die Einfachheit des Bootes und der Geräte zum Fischfang sowie die Tabus bei der Babunka-Tradition ist ein Teil der lokalen Weisheit der Baju-Gesellschaft, um die Natur zu respektieren und sie zu erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS. Heute informieren wir Sie über die Bedeutung des traditionellen balinesischen Tanzes Kecak. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und auf Audiostream voinews.it/German sowie bei Android über RRE World Service hören. Viel Spaß dabei! Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bali-Insel ist sehr reich an Kunst und Kultur, was ein Anziehungspunkt für viele lokale und ausländische Touristen ist. Wenn die Touristen die Bali-Insel besuchen, sind sie daran interessiert, den traditionellen Tanz Kecak zu sehen. Er ist ein wunderschöner Tanz. Dutzende von Männern tanzen den Tanz. Sie sitzen kreisförmig in Reihen und tanzen in Begleitung im bestimmten Rhythmus. Sie rufen Cak auf, während sie ihre Arme heben. Dieser Tanz hat eine eigene Bedeutung. Im Allgemeinen stellt der Kecak-Tanz eine Erzählung vom Epos Ramayana dar, als eine Menge Affen unter der Leitung des weißen Affen Hanuman dem Ritter Rama im Kampf gegen den Riesen Ravana half. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tänzer heben die Arme und dies symbolisiert eine Flamme. Diese Flamme diente in der Erzählung dazu, die Frau von Rama, Sinta, vor dem Angriff Ravanas zu schützen. Rama benutzte die Flamme, da der böse Riese Ravana Angst vor Feuer hatte. Beim Kecak-Tanz gibt es außerdem moralische Lehren, die gezeigt werden, wie die Treue der Frau Sinta gegenüber ihrem Mann Rama oder die Treue des Adlers der Sinta vor dem Angriff des Riesens Ravana helfen mochte und dabei seine Flügel opfert. Die Treue wird auch von einem Bruder Ravanas namens Kumbhakarna gezeigt. Obwohl er das Verhalten seines Bruders nicht mag, hilft er weiterhin im Königreich, um einen Krieg gegen die Truppen von Rama zu führen. Dies ist ein Beweis seiner Treue für seinen Staat. Im Ramayana-Epos wird Ravana als der böse, gierige und gefressige Mann mit schlechtem Verhalten dargestellt. Er nimmt sogar sehr gern die Waren anderer Leute unter Zwang weg. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Historie stammt der Kecak-Tanz vom Sahyang-Tanz ab. Normalerweise fungiert dieser Tanz als Mittel zur Krankheitsbeseitigung und zum Schutz der balinesischen Gesellschaft gegen die verdorbenen Kräfte. Der Tanz enthält viele philosophische und kulturelle Lehren. In religiöser Hinsicht glaubt die balinesische Gesellschaft, dass der Tanz als einer der rituellen Tänze zum Aufruf der Göttin Dewi Suprabha oder Tilotaa ist, um Krankheiten zu beseitigen. Die weißschwarze Philosophie im Ramayana-Epos macht die im Kecak-Tanz enthaltenen Lehren klarer. Das liegt daran, dass im Ramayana-Epos deutlich die guten und schlechten Sachen zu erkennen sind. Die Bewegung und der Klang im Kecak-Tanz sind einfacher und werden gleichzeitig und einheitlich durchgeführt, so dass dies eine wichtige Philosophie für die universelle Bruderschaft sein kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das. Auf Wiederhören.
Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen eine Musikgruppe namens Drei Komposer vor. Bevor wir aber diese Gruppe näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Salah Benar oder Falsch Richtig. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, Das war Salah Benar, das von drei Komposer gesungen wurde. Das Lied Salah Benar ist die erste Single von drei Komposer, die im Jahre 2012 veröffentlicht wurde. Die Lyrik in diesem Lied ist die Mischung von den bekannten Themaliedern in Indonesien, wie zum Beispiel Dia, Dia, Dia oder Er, Er, Er und Datang dan Kembali oder Kom und Zurück. Das Lied Dia, Dia, Dia wurde von Afghan populär. Datang dan Kembali wurde von Vidi Aldiano populär. Das Lied Salah Benar ist ein Plagiat, sondern eine Kollaboration der Lyrik des Liedes. Dieses Lied wurde von der Gruppe drei Komposer komponiert. Diese Gruppe besteht aus Tengku Shafiq, Bembi Nur und Mario Kacang. Bevor sie als Hitsmaker bekannt war, weil sie die erfolgreiche Lied von den Indonesian Sängern gesungen konnten. Liebe Hörerfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Cinta Tak Pernah Salah oder Liebe ist niemals Fehler. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you. terbaik untuk kita.
Liebe Zuhörer, das war Cinta tak pernah salah, das von drei Komposer gesungen wurde. Der Anlass, die drei Personen der Gruppe Komposer, ist interessant. Tengku Safik sagte, dass die Gruppe drei Komposer eine Rolle für die indonesische Sänger hat. Diese Gruppe spielt Musik im romantischen Genre. Das Musikgenre, Arrangement und der Vokalcharakter machen die Gruppe drei Komposer bekannt. Sie hat sogar ihren eigenen Fansclub, der Paranada heißt. Paranada befindet sich in ganz Indonesien und sie haben die Lieder von drei Komposer gehört. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen über die Band drei Komposer. Zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Lieder von der Gruppe drei Komposer mit dem Titel Bangun Cinta und Masih Ada oder Es ist noch da. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Kata pujangga, cinta itu luka yang tertunda. Walau awalnya selalu indah, bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah. Tak secepat hati jatuh cinta. Namun bila jodohnya, kita pasti bahagia. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Sampai kapan bermain cinta?
Bermain cinta.
Ku ingin bahagia,
bahagia.
Tetap selamanya untukku.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta.
Jatuh itu sakit, bangun itu semangat.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta.
Kita mudah, namun cinta jadi punya tujuan.
Bila cintaku
meski kadang membentur,
jodoh pasti bertemu.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah,
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.